Labor für Entrepreneurship. Heute Abend geht es am Anfang um die Frage, wenn ich denn dann gründe und eine Unternehmensform brauche, was mache ich denn da? Zu Gast der Herr Silberberger hat selber genau das passende Unternehmen gegründet, hoch erfolgreich, hat es aber gleich verkauft, nicht gleich, aber so groß gemacht und dann verkauft, sodass wir heute zwei Themen haben. Erst würde ich ihn gerne befragen wollen zu der Frage, wie gründet man schnell ein Unternehmen mit einer englischen Limited? Machen wir uns ein bisschen vertraut. Und dann geht es um ein Projekt, Semigator. Ich stelle es mir so vor als Seminare und Alligator, ne, so der, was der Name sagt. Oder gegen die Bösen, die zu viel Geld nehmen oder so.
Sehr gut.
Werden wir dann herausfinden. Ja, Herr Silberberger, Sie sind Spezialist, glaube ich, immer noch für die, so ein bisschen, auch wenn Sie es verkauft haben, für die englische Limited. Normalerweise sagt man ja, ein Gründer muss eine GmbH gründen. Das ist ein bisschen umständlich, das ist teuer beim Notar. Da sind schon mal so 1.500 bis 2.000, 2.500 Euro weg. Dann hat man erstmal so eine Gründung. Meistens redet einem der Notar, sage ich aus Erfahrung noch herein, weil der Notar glaubt, das Wichtigste sei das Rechtliche. Während wir glauben, das Wichtigste sei, dass das Geschäft funktioniert und nicht, dass man den Notar zufriedenstellt. Da haben wir in Deutschland manchmal noch ein bisschen Entwicklungsland. Sie haben daraus eine radikale Konsequenz gezogen und haben gesagt, das nehme ich, das müssen wir uns eigentlich alles nicht antun. Gründen wir gleich eine englische Limited. Und wenn ich so mal referiere aus dem, was ich von Ihnen verstanden habe, wir haben uns mal bei so einer Podiumsdiskussion bei den Grünen getroffen, die auch was anderes wollten als die GmbH. Da ging es dann darum, dass man das sehr leicht gründen kann. Das kann man heute im Internet gründen. GmbH dauert so zwischen 4 und 8 Wochen. Wenn man einen exzellenten Notar hat, 4 Wochen, aber eher so gegen 8 Wochen, bis so die ganzen Behörden so zugestimmt haben, ungefähr. Und bei Ihnen geht es in eigentlich 3 Stunden, kann man sagen, 12 Stunden?
4 Stunden.
4 Stunden. Dann hat man ein Unternehmen und vor allem hat man kein Geld ausgegeben. Und dann habe ich noch gelernt, einen kleinen Punkt, wenn man dieser englischen Behörde, die das alles verwaltet, schreibt einen Brief, dass man von England aus nicht tätig wird, dann spart man sich eine ganze Menge Bürokratie außerdem. Aber jetzt sind Sie dran.
Schönen guten Abend. Mein Name ist Michael Silberberger. Das Unternehmen hieß Go Ahead, was auch in dieser Form noch besteht. Wir haben mittlerweile über 30.000 oder 35.000 Firmen gegründet, englische Limiteds. Hauptvorteil ist einerseits in der Tat diese Geschwindigkeit und die geringen Kosten. Die geringen Kosten, diese ganze Abwicklung, was man eben nicht beim deutschen Notar, sondern das in England viel schneller funktioniert, um für uns Gründer rechtsfähig zu sein. Dass man eben die Gründungsphase, bis man sich alles überlegt, dauert ja immer relativ lange, bis man sich entschieden hat zu starten. Und wenn man es dann tut, dann gehen eigentlich die nächsten Schritte immer sehr schnell. Dann steht schon ein Kooperationspartner, ein potenzieller, vor der Tür. Man will einen Lieferantenvertrag abschließen. Und dann hat man das Problem, wenn man es mit einer Einzelfirma macht, dass man dafür persönlich haftet. Das ist für uns Gründer schon ein Problem. Persönliche Haftung heißt, man haftet mit Haus und Hof. Das ist auch der einzige Grund, warum man eine Rechtsform benötigt, dass man persönlich geschützt ist. Es gibt sicherlich steuerliche Themen, warum man das mal tut, aber Hauptgrund ist Schutz der persönlichen Haftung. Deswegen die verschiedenen Rechtsformen, deswegen eine GmbH, deswegen eine Aktiengesellschaft, Limited und Co. KG, GmbH und Co. KG oder eben eine Limited. Das Zweite, was es ist, dass man bei einer GmbH 25.000 Euro hinterlegen muss, beziehungsweise die Hälfte muss man direkt einzahlen, man haftet noch für die weitere Hälfte. Viele Gründer haben dieses Geld nicht, gerade im Bereich Dienstleistung. Gründungen aus dem Bereich Studentenleben heraus, eine der erfolgreichsten ja hier aus Berlin, StudiVZ, die dann von Holzbrink gekauft worden sind, rund mit 80 Millionen Euro. Die haben auch mit einer Limited begonnen, weil sie einfach eine Idee hatten, zu überlegen, ein Netzwerk zu gründen, wo Studenten sich austauschen können, Freunde finden und so weiter. Und damit haben die mit der Limited begonnen. Man wusste natürlich nicht, was passiert dort. Wäre mit einer GmbH viel schwieriger, diesen Start hinzubekommen, um sie dann auch möglicherweise, die meisten Projekte sind ja leider nicht erfolgreich, möglicherweise eines Tages auch wieder einstampfen zu müssen, bis man dann das Geld wieder raus hat, die 25.000 Euro, dauert 2 Jahre, zum Teil ja noch länger, auch das ist wieder ein hoher Verwaltungsaufwand, Steuerberatungskosten und. Und das sind so Gründe, wenn man eben nicht weiß, wie entwickelt sich so ein Unternehmen, dass man es mit einer schlankeren Rechtsform eben hinbekommt. Dafür hat sich die Limited angeboten. Und durch diesen extremen Boom ist ja auch die Bundesregierung, haben wir ja wachgerüttelt, nicht nur durch diese Podiumsdiskussion bei den Grünen, sondern insgesamt. Es sind zwei Dinge. Erstens, im nächsten Jahr wird es eine neue Rechtsform geben, die GmbH Light, mit einem reduzierten Haftungskapital. Die 25.000 Euro bieten ja keinen Gläubigerschutz. Und das Zweite, was dann mittlerweile passiert ist, GmbH-Gründungen gehen jetzt deutlich schneller. In Hamburg beispielsweise kriegen Sie eine GmbH-Gründung, wenn Sie Einzelgründer sind, eigentlich in 7 bis 14 Tagen durch.
Das ist schon eine halbe Revolution.
Ja. Es ist eine Revolution, weil die Hamburger haben gesagt, okay, wenn wir was tun wollen, die Amtsrichter, die waren nicht sehr erfreut über die Limited, haben gesagt, okay, ein Hauptgrund ist die Zeit, die Geschwindigkeit, die Rechtsunsicherheit, die man hat. Und so haben sich viele Handelsregister dem angeschlossen und haben in der Tat dieses ganze Gründungsverfahren, Prüfungsverfahren beschleunigt. Es ist zwar immer noch nicht so schnell in 4 Stunden, aber sagen wir mal schon gründerfreundlicher. Sie kriegen es in Hamburg mit einem guten Notar, kriegen Sie es auch schon hin in 2-3 Tagen. Und auch in anderen großen Handelsregistern. Also in Frankfurt geht es auch mittlerweile relativ schnell. In Düsseldorf geht es sehr, sehr schnell. Ja, also da haben wir schon was Positives bewirkt.
Da haben Sie praktisch Wettbewerb in diesen Markt gebracht, der ja den die Juristen eigentlich beherrschen, ohne Rücksicht auf die
auf uns.
Gründer. Ja,
ja, genau.
Ja. Und trotzdem, jetzt gucken wir mal die Limited genauer an. Mhm. Da heißt es ja immer, die ist so nicht so viel wert. Das ist eigentlich unsolid, weil kein Kapital drin steckt.
Ja.
Das Gegenargument ist, naja, es steckt sowieso meistens nicht genügend Kapital da. Und es heißt ja auch nicht ohne weiteres, dass das Kapital noch in der GmbH ist für die Gläubiger. Das benutzt man ja. Das ist ja nicht dort, um es auf ein Sparbuch zu legen, sondern man nimmt das Kapital. Also ist das mit dem Schutz der Gläubiger überhaupt so, wie es so gemeinhin dargestellt wird.
Ja, also das ist ja einer der größten Irrtümer gewesen, dass die 25.000 Euro in irgendeiner Form einen Gläubigerschutz haben. Weil die 25.000 Euro bieten keinen Gläubigerschutz. Wenn Sie heute ein Unternehmen gründen, eine GmbH, können Sie Ihr Geschäftsführergehalt damit ja schon bezahlen. Wenn Sie jeden Monat 5.000 Euro bezahlen, ist es auch nach 5 Monaten wieder aufgebraucht. Und in der Regel ist es einfach auch so, wenn eine GmbH in die Insolvenz geht, ist von dem Gründungskapital, von dem Haftungskapital nichts mehr vorhanden. Das heißt, der Gläubiger schaut wie bei einer englischen Limited genauso in die Röhre. Das hat man jahrelang kontrovers diskutiert, ob das wirklich so ist. Man hat in der Tat festgestellt, es ist so. Deswegen hat das ja auch die Bundesregierung veranlasst zu sagen, das Haftungskapital, so wie wir es kennengelernt haben, wie das auch vielleicht noch über Jahrzehnte in der Vergangenheit funktioniert hat, funktioniert heute nicht mehr. Es gibt keinen Gläubigerschutz durch ein hohes Haftungskapital, weil es am Ende dann sowieso wieder rausgenommen ist. Also wird dieses Haftungskapital in Zukunft reduziert sein. 5.000 Euro, 10.000 Euro, es wird eine GmbH Light geben, ohne Haftungskapital. Das heißt, da wurde und wird die englische Limited komplett kopiert. Und dann braucht man auch keine Limited mehr gründen, dann hätte man eine GmbH Light mit deutschen Rechtssystemen, braucht man nicht nach England gehen, wenn es auch noch schnell funktioniert. Dann haben wir das englische Modell kopiert und deutsche Gründer haben, wenn sie nicht international sind, profitieren sie nicht mehr so stark von der Limited.
Das war das nächste Stichwort. International war es ja immer so, dass die Limited dort bekannt ist. International, die englische Limited. Eigentlich kein Mensch kennt die deutsche GmbH. Also für Gründer und heute Internet ist ja von vornherein international. Die waren eigentlich gut beraten, durchaus diese englische Rechtsform zu nehmen.
Ja, also mit der englischen Rechtsform, wenn man insbesondere in die asiatischen Märkte reingeht, da kennt, wie, wenn ich Sie frage, was ist eigentlich die italienische Rechtsform, was ist die italienische GmbH oder die polnische GmbH, können Sie nicht beantworten. Und so kann natürlich ein Chinese, ein Japaner kann auch nicht beantworten, was ist denn eigentlich die deutsche GmbH, er versteht es nicht. Wenn Sie eben mit einer Limited dort auftreten, da weiß er sofort, eine Limited hat er verstanden, weil eben auch seine Endung, obwohl chinesische Schriftzeichen vorne sind, steht am Ende Limited. Ganz deutlich wird es auf der CeBIT, wenn Sie durch die Hallen gehen, dann sehen Sie, in den Technologiehallen steht überall nur noch Limited. Und das, da hilft es dann eben schon, um nicht noch eine Hürde aufzubauen, indem man erklären muss, was habe ich da eigentlich für eine Rechtsform.
Jetzt würde ich genau wissen wollen, wir haben ja Gründer hier, wie geht das? Ich rufe eine Website auf und kann auf einer Website unmittelbar gründen. Erklären Sie uns das. Was sind genau die Schritte ganz praktisch?
Die Schritte sind, man muss sich, wie bei der deutschen GmbH, erstmal einen Firmennamen ausdenken und gründe dann im Internet mit dem richtigen Firmennamen, der auch zukünftig verwendet werden soll, gründet man den Firmennamen. Man muss wissen, wer wird Gesellschafter. Das muss bei der Gründung einfach feststehen, wie bei der GmbH auch. Bei der Limited ist so, man kann das Haftungskapital selbst festlegen. Man kann also auch sagen, ich gründe eine Gesellschaft mit 10.000 Euro. Auch eine englische Limited. Sie muss nicht nur dieses 1 Euro Haftungskapital haben oder 100 Euro, was man üblicherweise nimmt. Das Ganze wird im Internet eingegeben und Dienstleister wickeln dann alles ab. In England wird das Unternehmen gegründet. Eine normale Gründung dauert 3 bis 5 Tage, sei denn man hat eine Schnellgründung. Und nach 5 Tagen erhält man schon eine digitale Urkunde als PDF und ab diesem Moment ist man rechtsfähig. Dann ist die Gesellschaft gegründet und ab diesem Moment kann man Verträge eingehen. Man kann Mietverträge unterschreiben im Namen der Limited, man kann Kooperationsverträge eingehen. Irgendwann, nochmal eine Woche später, 10 Tage später, erhält man dann aus England alle Unterlagen, notariell beglaubigt, deutsch beglaubigt, übersetzt. Da man ja auch ein Bankkonto benötigt. Ein Banker versteht das Englische nicht, also braucht er deutsche Unterlagen. Das sind also die Schritte, die dann anfolgen. Bankkonto eröffnen, Gewerbeamtanmeldung, Handelsregisteranmeldung. Wichtigste für uns Gründer ist allerdings, Bankkonto ist schon wichtig, ist die Steuernummer. Deswegen geht man eigentlich relativ schnell mit seinen Unterlagen zum Gewerbeamt, dass sich dann anschließend die Steuernummer anschließt. Man bekommt die dann nochmal nach einer Woche zugeteilt. Durch die Steuernummer können wir Rechnungen schreiben, durch Rechnungen können wir irgendwann auch wieder unseren Kühlschrank füllen.
Das ist es dann. Ich habe also ein völlig gültiges, rechtlich gültiges Unternehmen, mit dem ich handlungsfähig bin, in wenigen Tagen.
Ja.
Und setze selber die Kapitalhöhe fest. Und dann kommt ja immer die Frage der Verwaltung. Jetzt bin ich in einem englischen Rechtssystem, von dem ich keine Ahnung habe. Die meisten haben vom deutschen GmbH-Recht und Buchhaltung so auch nicht viel Ahnung. Aber trotzdem ist es ja ein bisschen befremdlich. Man ist in einem anderen Land, in einer anderen Sprache. Da hatte ich rausgehört, da gibt es eine Möglichkeit zu sagen, wenn ich nicht von England aus operiere, Kunden darf ich haben in England, aber ich darf nicht von England aus operieren, dann gibt es da nochmal eine wesentliche Vereinfachung.
Man hat, ja, also es gibt eine Vereinfachung, wenn man nicht in England ist, muss man gegenüber dem englischen Finanzamt nicht eine Steuererklärung abgeben. Es gibt dann ein Formular, man unterschreibt, man ist in Deutschland, man hat in Deutschland seine Steuer bezahlt und dann reicht man gegenüber dem englischen Finanzamt nichts ein. Was man in England einreichen muss, ist die Bilanz, wie auch in Deutschland. Das heißt, man bekommt vom Steuerberater seine Bilanz. Die reicht man auch beim Bundesanzeiger, muss man ja seit letztem Jahr einreichen, muss man auch bei einer englischen Limited den deutschen Bundesanzeiger einreichen. Und dieses wird nochmal in England eingereicht, das wird englisch übersetzt. Es gibt dafür Excel-Tools, die dann die Kennzahlen übernehmen. Das kann man selbst machen, das kann ein Steuerberater machen. Die Dienstleister, die auch die Gesellschaften gründen, übernehmen, das liegt in der Regel bei 50 bis 100 Euro. Ja. Probleme, die bei so einer Limited auftreten können, das, was Sie angesprochen haben, das Thema Rechtskreis. Wenn man jetzt mit vielen Gesellschaftern eine Limited gründet und es kommt später zu Gesellschafterstreitigkeiten, ist in Deutschland nicht angenehm, ist nach dem englischen Recht auch nicht angenehm. Um das ein bisschen abzufedern, steht in allen Gründungsverträgen drin, dass man in Deutschland, dass man einen deutschen Gerichtsstand hat, sodass man in Deutschland verhandeln kann. Der Richter müsste allerdings englisches Recht anwenden. Wenn es zum Rechtsstreit kommen sollte, wird es etwas teurer. Das wäre auch ein Nachteil der Limited.
Auch wieder aus der Praxis, gibt es was, wie man diese Streitigkeiten schon so ein bisschen mit bedenken kann und vielleicht die Art der Beteiligung oder so einrichten kann, dass es ein bisschen leichter geht beim Auseinandersetzen?
Also was man macht, was man ja auch bei einer deutschen GmbH empfehlen sollte, dass man nochmal zusätzliche Gesellschaftervereinbarungen neben dem Gesellschaftsvertrag vereinbart, Ausstiegsszenarien, das hilft. Gesellschafterstreitigkeiten sind grundsätzlich unangenehm, wenn man vorher nicht noch ein paar Parameter festgelegt hat. Bei der Limited kommt einfach erschwerend hinzu, wenn man sich wirklich vor Gericht einigen muss, muss der deutsche Richter englisches Recht anwenden, das heißt, er muss sich nochmal belesen, muss vielleicht nochmal einen Gutachter bestellen. Das wird teuer. Ja. Ich selbst muss sagen, ich habe keinen Rechtsstreit erlebt. Diese Kosten, die dann zu erwarten wären, helfen natürlich auch, dass beide Parteien einen Weg finden, mit ihren Anwälten, mit einem Moderator, sich in irgendeiner Form gütlich zu einigen. Also das ist schon mal ganz positiv.
Also meine Erfahrung ist, es lohnt, sich auszudenken, da braucht man gar keine Juristen dazu, und festzuhalten, was passiert, wenn jemand aussteigt, wie wird dann die Company bewertet, an wen wendet man sich für die Bewertung, was gilt dann, dass man so, ja, wie so einem Ehevertrag oder so, schon ein bisschen guckt für den Fall, na, bei Ehe wird man es gerade nicht machen, in Asien schon, da machen das dann die Eltern, aber nicht die Beteiligten, also dass man schon mal vorher guckt, wie könnte man sich im wahrsten Sinne des Wortes wieder auseinandersetzen. Ja.
Richtig, unabhängig der Rechtsform.
Ja.
Bei allen Rechtsformen sollte man das tun, bei jeder Kooperation sollte man eben auch diese Szenarien festlegen. Ja.
Also halten wir fest, bisher jedenfalls bei der deutschen GmbH eine Menge Kosten, auch eine Menge Reinreden, das ist auch meine Erfahrung des Notars, der sagt, also diese Vorschrift oder diese Formulierung, die geht nicht. Oder also es, man hat immer mit, oder häufig, sage ich mal, oder meine Erfahrung als mit Juristen zu tun, die glauben, ihr Jura sei das Wichtigste. Während man als Gründer natürlich denkt, mein Gott, das muss man schnell hinter sich bringen. Und jetzt geht es darum, dass das Geschäft funktioniert. Das ist bei, also doch manchen Notaren nicht so der Fall. Und da tut man eigentlich gut daran, wenn man diesen Weg gehen will, sich schon mal vorher im Umfeld zu erkundigen, ob man nicht im Bekanntenkreis, so unter Gründern, Notarrechtsanwalt kennt, der da ein bisschen aufgeschlossener ist und vielleicht schon ein bisschen Erfahrung mit Gründern hat. Sonst ist das unangenehm.
Trotzdem, dass ich das immer so empfehle, also im pragmatischen Vertrag, das Wichtigste ist das Vertrauen mit seinem Partner. Das wird zwar dann in der Krise oftmals ja leider erschüttert, aber bei der jetzigen Gründung von Semigator mit meinem Mitgründer, wir haben auch gegen all dem, was man tun soll, haben wir auch keinen Vertrag, weil wir so lange zusammenarbeiten. Trotzdem ist es sinnvoll, ich rate jedem zu, wir haben es ja trotzdem noch nicht gemacht. Heißt nicht, dass wir es nicht irgendwann tun.
Ja. Haben wir noch was vergessen? Ja, es so gibt ein bisschen die Außenwirkung vielleicht. Die Außenwirkung heißt es immer, sei sehr schlecht. Also wenn einer mit einer Limited kommt, denkt man, der hat kein Geld und vielleicht ist es auch jemand, der dann über Nacht verschwindet und dann hinterlässt er auch kein Geld. So, kann man dazu was sagen?
Also die Außenwirkung ist natürlich, ist ein Unterschied zu GmbH und zur AG. Die GmbH ist bekannter in Deutschland. Das kommt auch darauf an, wo tritt man wieder auf. Tritt man gegenüber Endverbrauchern auf, wenn ich jetzt einen Busbetrieb habe und sage, ich fahre von Frankfurt nach Paris für 29 Euro und das ist hier XY Limited, könnte man schon zweifeln, ob da eine Ernsthaftigkeit darin besteht oder will der jetzt einfach nur seine 29 Euro und dann wird der Laden zumachen. Trotzdem haftet der da wieder voll dafür. Es ist in der Tat ein Unterschied in der Außenwirkung die verschiedenen Rechtsformen. Eine AG unterscheidet sich nochmal zu GmbH, ein eingetragener Kaufmann unterscheidet sich zu einer GmbH und eine Limited unterscheidet sich auch nochmal zu einer GmbH. In gewissen Kreisen ist es innovativ, man geht neue Wege. Das muss man einfach sehen, in welcher Branche ist man tätig, mit wem hat man zu tun, was sind die Auftraggeber.
Aber so nach Abwägung aller für und wieder kann man sagen, die englische Limited, es sei denn, es ändert sich ganz rasch was im deutschen GmbH-Recht, die englische Limited ist eigentlich für Gründer aus verschiedenen Gründen, Kapitaleinsatz und so weiter, zu empfehlen.
Man kann sehr schnell mit starten.
Ja.
Man kann sehr schnell mit starten. Also Gründer, gerade so Internetbereich, wo man eben nicht weiß, gerade zum Austesten finde ich es ideal, dass man was austestet und sieht und man kann dann immer noch eine Rechtsformumwandlung machen. Dafür ist es ideal. Bei der Limited hat man, wer sehr, sehr langfristig plant, Folgekosten, die bei einer GmbH in dieser Form nicht so auftreten. Man muss in England ein Büro vorhalten, das übernehmen die Gründungsagenturen. Und dafür hat man im Jahr nochmal so Kosten von 200, 250 Euro.
Das ist wenig. Das ist wenig für eine Verwaltung einer GmbH im Vergleich.
Ja, die Steuerberatungskosten kommen ja aber noch hinzu. Ja. Aber die sind, also das sind zusätzliche Kosten.
Ja. Also meine Erfahrung ist immer, dass ich an die Gründer, so auch Rechtsanwälte oder auch Notar heften und dann sagen, da musst du das und jenes und da aufpassen und dann entstehen immer Kosten, wo ich sage, mein Gott, diese Sachen sind alle nicht so entscheidend. Das Businessmodell ist entscheidend und dass du Kunden hast und dass du rasch die erste Durchstrecke überwindest und diese Auseinandersetzung mit dem Notar oder mit Rechtsanwälten lenkt eigentlich völlig ab vom Businessmodell, weil es eine völlig andere Art zu denken ist. Mhm. Und man wird natürlich unsicher, wir nicht mehr. Aber das kennt aber ein Gründer, der glaubt dann, er ist ein gestandener Rechtsanwalt oder Notar, der hat auch ein Auftreten wie so ein älterer Pfarrer. Das ist ein bisschen problematisch. Also man muss das mal sagen, weil einfach in Deutschland eine Bürokratie da ist, die in der Regel Gründer behindert und nicht Gründer fördert. Es gibt löbliche Ausnahmen und sehr gute Leute und es ist auch ein anderes Bewusstsein allmählich im Kommen. Aber wenn man nicht aufpasst, gerät man doch noch in diese alte Schiene. Und da ist man nicht gut aufgehoben, weil man vom eigentlichen Kern seiner Erfolgsstrategie, was man eigentlich machen müsste, abgelenkt, abgehalten wird. Schön, haben wir dieses Thema mit der Limited auch ganz praktisch. So, jetzt haben Sie die Firma ja erfolgreich verkauft. Für Sie war das ja eine erfolgreiche Gründung. Semigator, erstmal, als ich das so gelesen habe, warum denn so ein etwas komischer Name?
Semi von Seminare, Gator von Alligator,
Wissen. War das so gedacht? Ja? Ich dachte, das sei, nee, nee, das mir so als Spaß gesagt.
Nee. Also Alligator, Wissen auch sagen, es wird auch irgendwann das Krokodil kommen, Wissen auch sagen. Und der zweite Grund ist auch ganz pragmatisch, wenn Sie so einen Firmennamen wählen, brauchen wir auch die Domains. Und diese Domain war in allen Ländern verfügbar. Das heißt, gab es in keinem Land, egal ob jetzt in Asien oder in Amerika, .com, .de
und alles. Seminar und Alligator, das sind ja auch englische Worte, stimmt.
Ja. Ja. Also das war dann auch noch, es gab verschiedene Namen zur Auswahl, der hat uns sehr spontan sehr gut gefallen und dann eben das Glück zu haben, dass man nicht noch teure Domains dazu kaufen muss, sondern dass man sie registrieren kann.
So, jetzt sage ich mal, was ich verstanden habe. Sie sagen, dieser Seminarmarkt ist unübersichtlich. Jeder behauptet von sich, die besten Seminare zu machen. Mhm. Und Sie sagen, da müssen Bewertungen rein. Da müssen Standards rein, da muss man ein bisschen Transparenz reinbringen. Und so habe ich verstanden, das ist Ihr Ansatz.
Genau. Was heute ein Immobilien-Scout für Immobilien ist, die Vergleichbarkeit oder HRS, Hotel.de im Hotelbereich, das wollen wir für den Seminarbereich erwirken, dass man, wenn ich heute ein Seminar buche, wie kann ich das Word besser bedienen oder ein Excel besser bedienen oder wie werde ich Nichtraucher, wie kann ich besser präsentieren, dass ich dann im Internet mir die verschiedenen Anbieter anschaue und dann auch nach meinen persönlichen Interessen oder auch regionalen Präferenzen einen Anbieter aussuche, preislich passt und den buche. Und ich sehe natürlich auch, wie wurde dieses Institut, dieses Trainingsunternehmen oder der Trainer, wie wurde der bewertet und kann danach meine Entscheidung fällen. Also das, was eigentlich im Internet Standard ist. Und das jetzt war eine der klassischen Bereiche, Medienbereiche, wo es kein Portal gibt. Ja, es gibt 100 verschiedene kleine Marktplätze, funktionieren aber über die Größe. Keiner von Ihnen kann ein Seminarportal nennen. Noch nie von Ihnen hat jemand ein Seminar gebucht über ein Seminarportal, weil es einfach nicht bekannt ist. Und deswegen haben wir das getan.
Jetzt wäre meine erste Frage, jedes Seminar macht ja was anderes. Wie kann ich denn ein Steuerberatungsseminar vergleichen mit einem, wo es um Selbstfindung geht?
Sie haben natürlich dann die Möglichkeit, oder wir haben ja den Titel, der das abgrenzt. Sie suchen ein Steuerberatungsseminar.
Also vergleichen Sie nur solche Seminare miteinander?
Na, Sie buchen das, wie Sie ein Hotel buchen. Sie sagen ja bei der Hotelsuche, ich will ein 3-Sterne-Hotel. Bis zum Preis von 100 Euro. Ich möchte am Alexanderplatz sein, vielleicht noch im Radius von 10 Kilometer, damit das Taxi nicht ganz so teuer wird. Und ich möchte vielleicht noch eine Kinderbetreuung dazu haben. Dann kreuzen Sie das an und die Suchmaschinen zeigen Ihnen dann alle Hotels, die Ihre Kriterien erfüllen. Wenn es kein Hotel gibt mit Kindergartenbetreuung, mit Kinderbetreuung, dann wird eben diese wird angezeigt, gibt es nicht, aber es gibt dafür, alle anderen Kategorien könnten wir erfüllen. Und dann haben Sie die Möglichkeit zu sagen, wunderbar, das Hotel ist am nächsten, ich habe überhaupt keine Taxikosten mehr, ist direkt an der U-Bahn-Station, wähle ich aus, buche ich.
So, und jetzt bei Seminaren?
Bei Seminaren, ähnliches Prinzip, Sie sagen, ich möchte jetzt eine Word-Schulung, ich möchte die in Berlin-Mitte und ich möchte dafür vielleicht maximal 100 Euro ausgeben. Und die soll zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden. Unternehmer haben ja kaum die Möglichkeit, tagsüber Seminare zu buchen. Wir können vielleicht am Wochenende Seminare buchen oder abends. Deswegen ist ja Ihre Veranstaltung heute nicht am Tag, sondern am späten Nachmittag.
Die Unternehmer, die mit Komponenten gründen, haben auch am Tag Zeit. Aber das ist ein anderes Thema.
Okay. Sie würden eben sagen, ich kann nur am Abend und dann wählen Sie, dann bekommen Sie die Seminare angezeigt von den Anbietern, die diese Seminare anbieten können zu diesen Präferenzen. Und dann sehen Sie natürlich auch wieder User, die auf diesen Seminaren waren, sehen Kommentare, stellen fest, das ist vielleicht vom Niveau zu hoch für Sie oder zu niedrig, ist ein Einsteigerseminar, ist ein fortgeschrittenes Seminar, Sie brauchen die Grundkenntnisse und. Das lesen Sie dann in den Beschreibungen.
Also Sie fangen praktisch an mit einer Suchmaschine. Sie genau. vergleichen nicht irgendwas wie Stiftung Warentest, heute vergleichen
ist eine
wir Steuerberatungskurse, genau. sondern Sie gehen von vornherein mit einer Suchmaschine und je nachdem, ob es Angebote gibt, vergleichen diese miteinander.
Genau.
Und so immer die Frage der Bewertung, wenn ich jetzt so ein Seminar mache und mich mal hinsetze und 20 Bewertungen schreibe, einfallsreich?
Ja, es ist so, dass die Bewertungen, damit sie auch eine Aussagekraft besitzen, können natürlich nur von den bezahlten Teilnehmern auch kommen. Sonst würde ja jeder Seminaranbieter die Bewertung selbst da reingeben. Das zweite Thema, also das ist...
Das checken Sie auch, dass das nicht irgendjemand
geht über ist, Logins, geht über Logins, Sie haben ein Seminar gebucht. Das zweite, was in diesem unübersichtlichen Seminarbereich ist, er ist extrem überteuert. Viele Seminare sind extrem überteuert. Sie zahlen für vernünftige Führungskräftetrainingsseminare weit über 1.000 Euro. Seminare sind oftmals nicht ausgelastet, sie finden oftmals nicht statt, weil eben Angebot von Seminaranbietern und die Nachfrage nicht irgendwie gebündelt werden. Wenn jetzt nicht so viele Seminare laufend ausfallen würden, könnten ja auch die Seminaranbieter ganz andere Preise nehmen. Beispiel, wenn Sie vor 10 Jahren geflogen sind, wurden Sie am Check-in gefragt, wo wollen Sie sitzen, Gang oder Fenster, habe ich immer gesagt, Mitte, weil links und rechts ist eh frei. Wenn Sie heute fliegen, nicht eine Stunde vorher am Flughafen sind, kriegen Sie ja keinen Gangplatz mehr. Die Flieger sind alle voll, wir haben die geringsten Durchschnittskosten, natürlich wegen dem Wettbewerb, aber auch durch die ganzen Buchungsportale, wo Sie eben sehen, eine Lufthansa, ich fliege sehr viel nach Asien, ich lebe in Asien, wenn eine Lufthansa eben weit weg ist von Air China, fliege ich Air China. Und im Hotelbereich haben wir eine ähnliche Situation. Die Hotels vor vielen Jahren waren deutlich teurer, als wir heute 3-, 4-, 5 Sternhotels buchen können, durch die Vergleichbarkeit, durch natürlich auch eine entsprechende Nachfrage. Und das haben wir im Seminarbereich nicht. Das zweite ist, dieses Gefühl natürlich, ein Angebot erleben zu müssen, was gar nicht Ihre Erwartungshaltung erfüllt. Sie sind im Seminar, stellen fest, Sie wissen mehr als der Trainer oder Sie haben sich einfach in der Eingruppierung geirrt, Sie sind doch nicht fortgeschritten, Sie hätten eigentlich in ein anderes Seminar gemusst. Dann kriegen Sie nie Ihr Geld zurück. Damit haben wir jetzt begonnen, auch eine Geld-Zurück-Garantie einzuführen. Wir hatten am Dienstag vorgestern ein Seminar in Frankfurt von dem Herrn Savchenko, der ist Strategietrainer des Jahres 2007. Und der hat ein Seminar präsentiert mit dem Titel »So kommen Neukunden automatisch«. Ausgerichtet für Unternehmer. Wenn Sie sowas lesen, ist natürlich schon mal... So kommen Neukunden automatisch. Wir sind auch in Berlin übrigens mit diesem Seminar. Da sagen sie, da hat er aber sich mal schon weit aus dem Fenster gelehnt. Jetzt findet dieses Seminar statt. Das sind 3,5 Stunden am Abend, beginnt um 19 Uhr, geht bis 10:30. Zum Preis, der unglaublich ist, sind 79 Euro. Wenn man ein bisschen früh bucht, wie bei Flugreisen auch, kriegt man das Ding für 59 Euro. Also Preise, die mal wieder Spaß machen. Und jetzt das Schöne, Sie sind von diesem Titel irgendwie inspiriert, sagen, ja, das will ich haben, ich will auch Neukunden, wir Gründer wollen Neukunden, wir brauchen...
Automatisch vor allem.
Automatisch. Und jetzt gehen Sie hin und Ihre Erwartungshaltung wird nicht erfüllt. Dann gehen Sie nach einer Stunde und kriegen Ihr Geld sofort an der Kasse zurück. Sie müssen nicht warten, bis Sie da 3 Wochen später und 23 Briefe schreiben. Sie kriegen Ihr Geld sofort zurück. Und das ist so eine Situation, wie wir es haben bei Flugreisen. Wir fliegen halt mal schnell nach Barcelona für 3 Tage. So können wir eben mal auf so einen Abend gehen. Bringt der Trainer was? Bleibe ich dabei? Lerne ich dazu? Wir Unternehmer verdienen Geld, weil danach die Neukunden automatisch kommen. Im Nichtraucherbereich, für die, die rauchen, schau nachher natürlich ganz genau, gibt ein Nichtraucherseminar, auch hier in Berlin. Da kommen jetzt Unternehmer, die sagen, ich würde gerne meine Mitarbeiter zu Nichtrauchern machen, weil Arbeitszeit, all die ganzen Effekte, die natürlich dann eine Rolle spielen. Da geht es jetzt nicht darum, dass sie da 4 Stunden Nichtraucher bleiben, weil wir sie einsperren in so einem Raum, sondern dass sie 3 Monate lang nicht mehr rauchen. Wenn Sie nach 3 Monaten wieder anfangen zu rauchen, kriegen Sie ja Geld zurück. Die Hälfte zahlt eh die Krankenkasse, 100 Euro zahlen Sie, 100 Euro die Krankenkasse ungefähr. Und so machen Seminare Spaß. Da kann man auch mal was testen. Natürlich gibt es Rückfälle. Es gibt so 85-90% rauchen nicht mehr. Aber für die 10%, die haben jetzt einen Abend verloren und haben 200 Euro verloren. Und das ist einfach, das macht es Freude, wenn Anbieter ein gutes Produkt anbieten, ein gutes Seminar anbieten, wollen wir hingehen. Und wenn es halt mal nicht so funktioniert für den einen, geht mal wieder raus, hat nichts verloren. Ja. Prognose, in 2-3 Jahren werden diese abgehobenen Seminarpreise in dieser Form nicht mehr erzielt werden. Wir werden günstigere Seminare haben. Wir werden aber auch viel mehr Seminare besuchen. Wir werden einfach viel häufiger Wissen konsumieren, aufnehmen, der Alligator. Wir werden zu Alligatoren. zu Semigatoren und nehmen Wissen auf.
Haben Sie das Seminar besucht mit dem so kommen Neukunden automatisch?
Weil der Titel so hochtrabend war, habe ich mir sogar vorher angeschaut, bevor wir es mit reingenommen haben.
Und da waren Sie drin?
Ja, ich war auch drin, 3 Stunden.
Den Mann brauchen wir sofort hier. Das ist ein Modul, das brauchen wir als Gründer.
Ich gucke gleich mal rein. Da können wir was gemeinsam machen. In Berlin am 1. Juli.
Am 1. Juli und am besten Besucher des Labors kriegen noch 5 Euro extra Rabatt oder Frühbucher oder sowas.
Da können wir irgendwas mit Frühbucher machen.
Dann machen wir was.
Und das buchen wir über Sie.
Semigator.
Genau. Und das ist zum Beispiel Lea Savchenko. Kommen wir uns ja nachher nochmal. Ja. Und das sind so andere Themen und das ist eben was jetzt so spannend ist, auch in diesem Geschäftsmodell zu sagen, wir verändern jetzt einfach mal einen ganzen Markt. Das ist die Vision, die wir auch haben und auch unsere Mission. Preise reduzieren, faire Angebote, diese ganze Abzocke muss irgendwann mal ein Ende haben und dass wir auch eine Vergleichbarkeit haben, dass wir alle Anbieter finden.
Es gibt ja so ganz berühmte Seminare. Irgendein Mensch, der so internationalen Namen hat, das ist ja noch gering, was Sie sagten an Geld. Das kostet ja 5.000 Euro oder sowas. Kann man die dann auch da, oder da bezahlt man ja eigentlich den Menschen, so wie man mit Warren Buffett Abendessen geht, muss man auch irgendwie 20.000 Euro hinlegen. Das ist nochmal eine andere Kategorie, wenn man solche Stars, oder würden Sie sagen, nee, da gucken wir nicht, ob der Star ist oder nicht, sondern was er bietet, was er bringt im Inhalt.
Also ist es so, wir sind ja völlig offen und transparent. Die Seminaranbieter sagen, ich möchte Kunden, wir haben die Plattform, wir haben jetzt schon viel Bewegung auf unserer Plattform. Das heißt, der Seminaranbieter möchte ja seine Seminare loswerden, das kriegt er durch einen attraktiven Preis. Denn heute, ich muss ja auch hier übernachten, wenn ich bei HRS mir die Hotels anschaue und da ist ein 5-Sterne-Hotel, für 100 Euro gehe ich doch ins 5-Sterne-Hotel, anstatt dass ich ein 3-Sterne-Hotel gehe. Wir haben auch beispielsweise Top-Trainer, die ausgezeichnet worden sind mit allen möglichen Trainerpreisen, Professor Seibert, Zeitmanagement-Papst in Europa. Da können Sie solche Trainer an einem Tag erleben für 129 Euro. Das sind dann Großveranstaltungen. Wer natürlich persönlich gecoacht werden will, hat individuelle Preise mit seinem Trainer. Also es liegt am Anbieter, was möchte der für einen Preis anbieten. Und wenn er eben der Meinung ist, er möchte viele Unternehmer oder viele Seminarteilnehmer, dann wird er sicherlich drüber nachdenken, ob er mit einem günstigeren Preis mehr Leute anspricht. Im Endeffekt, die Einnahmen für ihn bleiben ja gleich. Ob ich jetzt 40 Leute habe mit 55 Euro oder 20 mit 100, ist ähnlich.
Das sieht gut aus. Herr Savchenko sieht da aus wie ein Showmaster.
Es ist
interessant.
Es ist auch keiner rausgegangen am Dienstag. Also wir haben dieses Versprechen, hat er eingehalten, 40 Unternehmer waren vor Ort und es ist auch nach dieser Stunde keiner rausgegangen. Und da gibt es auch andere Themen, also auch Führungskräftetraining oder Themen wie, wo wir Unternehmer ja auch dann, wenn sie starten, Verkaufstraining für die Mitarbeiter. Wir haben auch hier Verkaufstrainer, die ein Ähnliches haben, die sagen, ich mache dich zum Verkaufs-Shooting-Star. Dass man eben Verkaufstechniken erlernt und. Auch hier, wer nach 2 Stunden geht, kriegt sein Geld zurück. Also das sind einfach so spannende Themen und deswegen begeistert mich dieses Thema Bildung und Wissen.
Hier sehe ich Medienpartner eBüro. Können wir auch bei Ihnen Medienpartner werden? Oder kostet das viel Geld?
Wir sprechen auch im Anschluss darüber.
Machen wir im Anschluss, nicht öffentlich, genau. Ja, also Vergleichbarkeit bei Seminaren. Und zwar, jetzt habe ich auch verstanden, wie es geht. Vorher war mir das unklar, wie Sie vergleichen, also von der Suchmaschine ausgehend, was es überhaupt für Angebote gibt. Wie reagieren denn diese Seminarmenschen darauf? Nicht alle wahrscheinlich ganz fröhlich.
Na, wir haben jetzt schon in der Suchmaschine weit über 100.000, heute noch 70.000 Angebote. In den nächsten Tagen, wir müssen jetzt noch ein paar Seminare hochspielen, haben wir über 100.000 verschiedene Seminare.
Und die sind freiwillig auf Ihrer Plattform oder tun sie einfach drauf?
Wir können keinen zwingen, sondern...
Achso, die müssen zustimmen, dass sie auf Ihrer Plattform sind.
Ja. Das zweite Thema, was wir noch machen, für Bildungssuchende, auch für Unternehmen, sind Bildungssparen. Das, was die Regierung erst im nächsten Jahr, wir haben das ja schon vor ein paar Monaten mal angekündigt, wir werden jetzt dieses Bildungssparen auch machen. Die Regierung wird es im nächsten Jahr nochmal zusätzlich fördern, dass man eben auch sagen kann, ich möchte jetzt mal so ein Seminar besuchen, auch ruhig mal eins, was 1.000 Euro kostet oder was über einen längeren Zeitraum geht. Da fällt es uns ja sehr schwer, dass man sagt, ich lege jetzt mal 1.000 Euro auf den Tisch. Und da haben wir jetzt schon einige Seminaranbieter, die sagen, okay, wir fördern sowas. Man kann regelmäßig 50, 100, 150 Euro ansparen. Und Seminaranbieter sagen, wenn schon Leute regelmäßig dafür sparen, helfe ich mit. Ich reduziere nochmal ein bisschen die Preise. Und da können Sie eben auch so Führungskräftetraining und Verkaufstraining kriegen Sie auch nochmal so 80 Euro reduziert und haben eben die Möglichkeit, jeden Monat regelmäßig einen kleinen Betrag anzusparen, um das dann für ein Seminar der Wahl wiederum anzulegen.
Schön. Ich glaube, jetzt wissen wir das meiste. Jetzt machen wir eine längere Pause, dass wir so noch ein bisschen